Einen wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr mich alle hören? Bisschen lauter? Okay. Wie immer, wenn ich zu schnell bin, zu undeutlich, hebt die Hand. Dann können wir das direkt korrigieren. Es wäre doof, wenn ihr hier rausgeht und nichts verstanden habt. Ne? Was für ein Beispiel. Diese zwei Pflanzen, das ist ja schon fast eine Predigt in sich, oder? Wir sehen diesen kräftigen Stängel und denken, hey, es wäre cool, so zu sein. Aber wir wollen gern so sein, mit so einem dicken Stängel auf dem Weg, den die schmale Pflanze hat. Und wir vergessen, dass wenn der gerade Weg gelebt wird, dann kommt sowas dabei raus. Heute geht's ein bisschen um diese Steine, um den anderen Weg. Um den Rasenmäher, um den Hund, der so über uns drüber trampelt. Und mir ging das auch so. Ich habe vor 2 Wochen einen Brief im Briefkasten gehabt, sieht schon sehr offiziell aus hier oben, und der hatte zu tun mit der Insolvenz meiner Firma im letzten Jahr. Wir wussten, wir kommen da nicht ganz ungeschoren raus aus der Nummer, und so war es auch. Dummerweise war das ungeschoren ein bisschen mehr, als wir uns das vorgestellt haben. Ungefähr 3-mal so viel ist finanziell hängen geblieben. Und wir mussten das irgendwie finanzieren. Und das hat funktioniert. Und selbst da haben wir Gott erlebt. Aber das war eben die Grenze von dem, was möglich ist. Von dem, was Banken bereit sind, mir zu geben. Und von dem, was meine Familie monatlich bedienen kann. Aber es war klar, es gibt noch ein Thema, was offen ist. Eine Nummer ist noch offen. Und die sollte schon im Dezember kommen. Und jetzt ist August. Und es dauerte. Und man hat das so langsam vergessen. Und gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ab und zu mal so ein bisschen. Und dann vorletzte Woche kriege ich eine Nachricht von einem Freund von mir, der mit mir die Firma hatte, und er sagt, heute ist Post gekommen. Und danach schickt er ein Bild von dem Brief, weil er war zu Hause, und abends lese ich selber in der Post. Und da ist wieder eine Forderung drin. 3 Wochen Zeit zu bezahlen, und die Summe ist wieder wesentlich höher als das, womit ich gerechnet habe. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll. Und irgendwie bin ich trotzdem ruhig. Ich weiß nicht warum. Und das wiederum macht mir schon wieder Angst. Vielleicht drehe ich langsam durch, ich weiß es nicht. Und dann Anfang der Woche kriege ich die Frage, Markus, kannst du die Predigt übernehmen am kommenden Sonntag? Ihr wisst ja, wir sind in der Umbruchssituation und da müssen wir ein bisschen spontan sein. Und ich so, nee, wie soll ich das hinkriegen? Wie soll ich in der Phase überhaupt irgendwie eine Predigt hinkriegen? Und da war diese Stimme in mir, die sagt, Markus, mach das. Und ich so, jetzt mal ernsthaft, Gott, wie soll ich meine Gedanken zusammensammeln, dass ich mir irgendwas ausdenke? Und er sagt, nee, sollst du überhaupt nicht. Du denkst dir nichts aus. Wir machen das wie immer. Ich rede, du hörst und dann redest du. Deswegen stehe ich heute hier und bin sehr gespannt, was Gott sagen will. Schauen wir mal. Wir haben ja letzte Woche die Reihe angefangen zum Thema Habakuk. Habakuk, ein kleiner Prophet, klein nicht, weil er klein von Körpergröße war, wir wissen gar nicht so viel über ihn, klein, weil er nicht viel geschrieben hat. 3 Kapitel, die kann man in einem durchlesen, da ist wirklich nicht viel Text, aber so viel Inhalt. Und das Besondere an Habakuk ist, dass er anders als die anderen Propheten nicht vor Gott steht und was gesagt bekommt, sondern er geht zu Gott und er hat Fragen. Und letzte Woche war das Thema, wenn du Fragen hast, wenn es runtergeht, dann geh damit zu Gott und lauf nicht weg. Wenn ihr nicht da wart letzte Woche, empfehle ich euch, das nochmal anzuhören, ist auf der Homepage, hört euch das nochmal an, dass ihr die ganze Reihe habt. Nächste Woche geht es dann weiter und dann ein bisschen später kommt noch ein 4. Teil. Die Botschaft letzte Woche, nicht weglaufen von Gott. Bleib dran. Und Miriam hatte letzte Woche so ein schönes Beispiel von so einer Figur, die erst hier oben stand und ein bisschen tiefer gegangen ist. Und das ist das, was Habakuk erlebt. Habakuk kommt zu Gott mit seinen Problemen und bittet ihn um Hilfe. Er fleht ihn an und erlebt, dass Gott ihm ganz seltsam antwortet und sagt, weißt du was? Es geht erstmal noch eine Etage tiefer. Und nicht nur das. Im Kapitel 2 erleben wir, dass Gott zwar gesprochen hat, aber dass es dauert. Es geht Zeit ins Land und es passiert nichts. Und um diese Phase, wenn Zeit ins Land geht und nichts passiert, soll es heute gehen. Das ist diese Phase, in der wir warten müssen, in der wir eigentlich nichts mehr tun können. Aber das ist eigentlich die wichtigste Phase, weil Gott diese Phase nutzt. Das ist Trainingszeit. Das ist Ausbildungszeit. Und es geht darum, dass unser Glaube wächst, dass wir uns weiterentwickeln. Der Schlüsselvers, wahrscheinlich von diesem ganzen Buch Habakuk, steht in Habakuk 2, das ist der Vers 4a. Da steht, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Nur dann, wenn wir glauben, nur dann, wenn wir vertrauen, kann Gott was mit uns anfangen. Und dieser Glaube, das sagt uns die Bibel auch, das muss gar nicht viel sein. Da reicht ein Senfkorn. Da reicht, wie in Markus 9, diese Geschichte von dem Vater, der verzweifelte Ruf, ich will ja gern glauben, aber ich krieg's nicht hin, hilf mir doch. Das reicht schon aus. Aber so dieses kleine Senfkorn ist notwendig, damit Gott was tun kann. Es braucht dieses Minimum. Und das, was Habakuk hier zitiert, das ist, dieses Prinzip ist schon uralt. Das kommt von Abraham. Und ich finde es so super in der Bibel, weil uns das immer wieder begegnet, diese Glaubenshelden, und Abraham ist ja einer davon, einer der Urväter des Glaubens. Die waren nicht einfach da, kamen, sahen und siegten, sondern die haben gezweifelt. Die waren am Ende, die hatten Probleme und die sind wie diese Pflanze umgeknickt, umgetreten worden und mussten andere Wege finden zu wachsen. Und so war das bei Abraham auch. Und die Bibel ist da ganz offen und ehrlich und das finde ich gut. Und Abraham war ja jemand, der keinen festen Wohnsitz hatte, sondern so fing die Geschichte ja an, dass er berufen wurde, lass alles stehen und liegen und zieh los. Und er wurde Nomade und zog durchs Land. Wer von euch hat schon mal in einem Zelt übernachtet? Zelt übernachtet. Die meisten von uns haben schon mal im Zelt geschlafen. Jetzt ist das so, in so einem Zelt, Abraham ging das ja auch so. Petra, können wir mal umschalten das Mikro?
Ich habe, wenn ihr mich immer noch
hört. Ich habe hier mal ein Zelt mitgebracht, ne?
Also, Abraham hatte wahrscheinlich, das sah ein bisschen anders aus, war ein bisschen größer, ein bisschen massiver und dafür nicht so schnell aufzubauen. Aber Abraham saß dann eines Abends in seinem Zelt, wie immer, und er lag dann vielleicht auch in seinem Zelt, und jetzt, ich weiß auch, alle, die schon mal gezeltet haben, wenn man in seinem Zelt liegt und auf dem Rücken liegt, was macht man?
Spinnen!
Und wo kann man dann die Spinnen?
An der
Zeltdecke. Also man liegt hier so und sagt, das ist auch ein Tag in seinem Zelt und seine Decke. Und er musste dann bedenken, wie das war, als Gott zu ihm gesprochen hat. Und Gott hatte ihm schon vor langer Zeit versprochen, aha, ich werde dich groß machen, du wirst nachkommen. Und Abraham war mittlerweile 80 Jahre alt und er hatte gerade erlebt, dass er dem Ruf Gottes gefolgt war und Dinge getan hat, die Gott wollte. Und Gott sagt zu ihm, weißt du was, Abraham? Ich will dich belohnen dafür. Und da blieb dieser ganze Zweifel, diese ganze Frust aus ihm heraus. Und Gott, wieso? Wie willst du das denn machen? Ich habe ja nichts. Ich bin zwar reich, aber was passiert damit? Du hast mir versprochen, dass ich groß wäre, dass ich Nachkommen habe und dass es irgendwann an meinen Sohn weitergeht, aber so wie es jetzt aussieht, ich brauche langsam mal Nachfolger. Ich muss mir erklären, dass ich in der Steuer läuft, worauf man achten muss und diese Dinge. Am besten ich hier meinen Diener, der kennt das noch am ehesten. Ich bin jetzt 80, wie Prinzessin des Urgott. Und Sarah ist nicht mehr die Jüngste. Jakob gab es noch nicht. Und auch die medizinischen Möglichkeiten waren anders. Ich kann mir das nicht vorstellen, Gott. Und in 1. Mose 15, Vers 5 lesen wir, dass Gott dann ganz praktisch sagt: Abraham, muss man aufhören, komm raus aus deinem Zelt. Und er marschiert raus aus seinem Zelt. Und er sagt: Jetzt guck mal nach oben, was siehst du jetzt? Und was Abraham sieht, ist der Sternenhimmel. Aber das ist nicht der Sternenhimmel, wie wir den so heute kennen.
Die Fotografen nennen das Lichtverschmutzung. Wenn du heute an den Himmel guckst, dann siehst du ein paar Sterne. Wenn du mal an einem Ort bist, wo es richtig dunkel ist, dann siehst du mehr. Man kann das hier kaum erkennen. Wenn man das mal auf dem Computer ansieht, es sind unendlich viele. Wenn du heute an den Himmel guckst, das kannst du ja fast noch zählen. Das, was Abraham damals gesehen hat, das hat alles überstiegen. Und Gott sagt, weißt du was? Das ist das Ziel. Nicht dein Diener, dein Sohn. Und das wird der Anfang sein von dem. Was lernen wir von Abraham? Zwei Sachen. Das erste, du siehst die Sterne nur, wenn du draußen bist und wenn es dunkel ist. Du musst aufstehen und die Perspektive wechseln und rausgehen und nicht mehr an den Zelthimmel schauen. Wie ist das bei euch? Gibt es für euch so einen Sternenhimmel? Gibt es da irgendeine Perspektive, die Gott euch gegeben hat? Gibt es da irgendein Bild, was so viel größer ist, wo ihr genau wisst, das kriege ich alleine nicht hin, aber Gott hat mir das gegeben? In 1. Mose 15, Vers 6 lesen wir dann: Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Abraham hat nicht erfahren, wie Gott das umsetzt zu dem Zeitpunkt. Er hat nur gesagt gekriegt: Ich mach das. Vertrau mir. Und er brauchte dieses Bild in dem Augenblick, diese Perspektivänderung raus aus diesem Zelt und diesem begrenzten Blick, raus an diesen Sternenhimmel mit diesen unendlichen Möglichkeiten. Und Gott braucht es, dass wir ihm vertrauen. Gott braucht dieses Senfkorn, diesen unglaublich kleinen Samen, dieses Minimum an Vertrauen, damit er anfangen kann zu handeln. Und das Ziel ist ja nicht, dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt. Das Ziel ist ja, dass Gott uns verändert. Dass Gott uns zu dem macht, was er eigentlich mal vorhatte mit uns. Zu dem macht, was ganz tief in uns angelegt ist. Beziehung zu ihm. Vertrauen zu ihm. Und das Zweite, was wir von Abraham lernen, ist, wenn du die Sterne siehst und dich daran freust, dann ist es immer noch dunkel um dich herum. Abraham konnte die Sterne nur sehen, weil es dunkel um ihn herum war. Das heißt, er kam aus diesem Zelt raus und es war nicht plötzlich alles anders. Es war immer noch dunkel. Die Situation ändert sich nicht, aber vielleicht die Sichtweise. Und du lernst vielleicht, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist genau das, worum es in Habakuk geht. Und für heute, im Kapitel 2, gibt es dazu drei Lektionen. Erstens, hören, zuhören. Wir lesen Habakuk 2, Vers 1. Da sagt er, nachdem er mit Gott gesprochen hat: Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Habakuk sagt: Ich werde warten und zuhören. Gott wird reden. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Wie sieht das denn aus, wenn wir beten? Wie funktioniert das? Wie hoch ist denn der Redeanteil Gottes in unseren Gebetszeiten? Ist es nicht manchmal so, dass wir eine Idee haben und dann Gott bitten und sagen, hilf mir doch bitte da und dabei, mach's doch bitte so und so? Oder ist das ein echtes Gespräch? Ist das ein Gespräch, wo wir sagen, ich verstehe das nicht, ich stehe hier an dem Punkt, was machen wir denn jetzt? Herr, was willst du denn jetzt? Und vielleicht kriegen wir das ja noch hin, Gott zu fragen, aber hören wir dann die Antwort? Lassen wir uns von Gott erklären, was er will, warum das jetzt gerade so ist? Es ist wichtig, dass wir Gott Fragen stellen, ohne die Antwort vorwegzunehmen. Und ich merke oft in meinem Leben, dass ich da so einen Plan habe, so eine Idee habe, wo es denn hingehen muss, nämlich gerade nach oben. Und dann kommt der Stein, der da drauf gefallen ist, und mein Gebet ist, Herr, nimm den Stein weg, weil ich will doch nach oben wachsen. Aber vielleicht wäre der richtige Weg zu fragen, wofür ist der Stein da, Gott? Willst du ihn jetzt wirklich wegnehmen? Und wenn er hier bleiben muss, warum? Erklär's mir. Und wenn du es mir nicht erklären kannst jetzt, dann zeig mir, dass es einen Sinn gibt. Ich denke, wir sollten dahin kommen, dass wir Gott nicht vorschreiben, was er tun soll. Und ich merke, dass ich das implizit manchmal mache. Ich habe diese Idee, wo es hingehen soll, und ich bete genau das. Ich habe so eine Liste, wo draufsteht, was so Gebetsanliegen sind und was gern für mich das Ergebnis wäre. Und dann bete ich das. Herr, mach das und das. Herr, wir brauchen das. Herr, ich brauche einen Kredit. Herr, mach mich gesund. Herr, gib mir einen Job. Aber wir fragen nicht. Und manchmal fragen wir tatsächlich, aber wir bekommen keine Antwort. Und vielleicht ist das deswegen so, weil wir nicht lange genug warten. Das, was Habakuk sagt, ist, ich gehe jetzt da hoch, auf die Stadtmauer, da bin ich allein, da bin ich in Ruhe, da habe ich Zeit und da werde ich warten. Er weiß, dass das nicht so schnell geht. Und manchmal hören wir die Antwort vielleicht auch deswegen nicht, weil unsere eigenen Ideen in unserem Kopf so stark sind. Wir sehen das Leben von anderen. Wir lesen vielleicht Bücher, wie man in so und so einer Situation am besten zurechtkommt. Wir hören Geschichten, wie andere das erlebt haben. Und da ist überhaupt nichts Falsches dran. Aber wir projizieren das auf uns und denken, hey, das muss doch die Lösung sein. Und dann bete ich genau dafür. Und höre gar nicht mehr, dass Gott sagt, warte mal, hör mir doch mal zu. Sondern ich bin schon so gedanklich 3 Schritte weiter, wo es hingehen müsste eigentlich, dass ich gar nicht mehr hören kann, dass Gott mir was erklären will. Wo kommst du zur Ruhe und kannst auf die Antwort Gottes hören? Wir haben das vorhin gesungen und im Psalm 46, Vers 10 steht das auch. Da steht, sei still und erkennet, dass ich Gott bin. Still sein. Mal aufhören zu reden und Gott reden lassen. Für mich ist das so ein Weg, wo ich mit dem Hund immer lang gehe. Das geht so ein bisschen durch den Wald. Da kann man, ich habe das am Freitag in der Gesprächsgruppe schon erzählt, da kann man auch mal lauter reden, ohne dass man irgendwie als verrückt wahrgenommen wird, weil da man ja eigentlich allein unterwegs ist. Und das ist, dieser Ort ist so für mich zum Symbol geworden, weil ich da auch zuhören kann, weil ich da auch einfach mal gar nichts reden muss, sondern einfach laufen kann und weil mir Gott da begegnet. Habt ihr auch so eine Stelle, so einen Ort, wo Gott euch begegnet? Und was machen wir dann, wenn Gott uns begegnet und die Antwort nicht so ausfällt, wie wir uns das vorgestellt haben? Paulus hat das erlebt und er bittet Gott dreimal und sagt, nimm das weg, ich komme damit nicht klar. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich werde dir das nicht wegnehmen, weil es ist besser für dich, wenn du damit lebst, als wenn ich es dir wegnehme. Und mehr Antwort bekommt er nicht. Er bekommt nur eine Antwort, die ihm nicht gefällt. Und was macht er? Er lebt damit. Er nimmt es an und erlebt, dass Gott wirklich handelt. Und das ist das Geheimnis, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Antworten, die uns nicht gefallen, wenn wir uns dagegen nicht wehren, sondern wenn wir zuhören, dann können Dinge passieren, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie passieren könnten. Dann kann plötzlich aus einer unfruchtbaren Ehe ein riesiger Sternenhimmel werden, mit Nachkommen, die man nicht mehr zählen kann. Das Zweite, Habakuk 2, Vers 2. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Schreib auf. Wenn du von mir gehört hast, dann schreib es auf, und zwar deutlich, dass es jeder lesen kann. Warum? Deswegen, weil wir vergessen. Deswegen, weil wir in Situationen sind, wo wir Gott begegnen. Kennt ihr das? Wo ihr Gott begegnet und alles fühlt sich gut an. Wir fühlen die Macht Gottes, wir erleben die Macht, wir erleben, dass Gott eingreift. Und wir denken, so müsste es doch weitergehen. Vielleicht hast du so einen Sonntag, wo du eine Predigt hörst, die spricht mich an, oder Lobpreis war gut. Und du gehst raus und im Auto zoffst du dich mit deinen Kindern. Kommst am Montag auf die Arbeit und es ist alles nicht so gut. Und dann ist das weg. Das ist auch deswegen weg, weil der Teufel genau weiß, wie er uns kriegt. Weil er genau weiß, wie er uns erklären kann, dass das alles nur so ein Augenblick war und gar nicht so relevant ist, wenn du plötzlich wieder im echten Leben stehst. Und Gott wusste das auch und Gott weiß das auch und deswegen sagt er, schreib es auf. Und wir werden spätestens dann vergessen, wenn die Babylonier kommen. Habakuk hat das erlebt, dem wurde es angekündigt und hat es dann erlebt, dass die Babylonier eingefallen sind und dass das, wo er dachte, es ist die Krise, ein Witz war gegen das, was noch kam. Und vielleicht ist das bei uns ja auch so. Vielleicht gehst du hier raus, fühlst dich gestärkt und erlebst, dass es am Montag erstmal noch weiter bergab geht. Was dann? Gott sagt, schreib auf, was ich dir gesagt habe. Dass du es rausziehen kannst, wenn es soweit ist, dass du es lesen kannst und dich daran erinnern kannst, das ist so wichtig. Was sollen wir da aufschreiben? Zum Beispiel das, was uns wichtig wird in der Predigt. Verse, die uns was bedeuten. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe in meinem Handy so eine Liste mit Versen, die mir wichtig geworden sind. Da kopiere ich die einfach rein, die kann ich rausziehen, kann sie lesen. Dinge, die in, deswegen, wenn ich hier mit dem Handy sitze, bin ich nicht auf Instagram oder sowas, sondern dann schreibe ich Sachen mit in der Predigt, die mir wichtig geworden sind, weil ich die dann rausziehen kann und mich daran erinnern kann. Erlebnisse, die wir mit Gott haben, müssen wir aufschreiben. Ich habe so eine coole App, das ist so eine Tagebuch-App und die zeigt mir immer, was heute an diesem Tag vor einem Jahr, was ich da aufgeschrieben habe. Das ist manchmal der Hammer, sich das zu sehen. Das gibt's auch in Papierform für die, die das nicht so elektronisch wollen, wo man 5 Jahre nebeneinander hat und aufschreiben kann. Und nach dem ersten Jahr fängt es an, spannend zu werden, weil dann schlägst du auf und guckst, was war im letzten Jahr? Das habe ich total vergessen. Das Problem, was ich vor einem Jahr hatte, vor 2, vor 3 Jahren, das ist heute lächerlich. Das kann dir helfen, die Perspektive zu verändern, aus dem Zelt rauszukommen und den Himmel zu sehen. Weil du weißt, das Problem, was ich hier habe, mein Blick geht nur bis zur Decke. Das Problem, was ich habe, ist unter der Zeltdecke. Aber Gottes Perspektive geht darüber hinaus. Und ich muss diese Zeltdecke ab und zu mal wegmachen, um zu sehen, wo es hingeht. Und dabei kann sowas helfen, das zu relativieren, in dem wir leben. Manchmal ist es auch eine Sehnsucht, die Gott uns ins Herz legt. Und so fängt es bei Habakuk ja auch an, dass da was ist, wo er merkt, das ist nicht richtig, dass da Unzufriedenheit ist. Und er sagt, da muss doch mehr sein, Gott, wir können doch so nicht weiterleben. Schreibt das auf. Und wenn ihr nicht so eine Vision habt, so einen Sternenhimmel für euer Leben, dann ist der erste Schritt vielleicht, mit Gott drüber zu reden. Herr, was ist dein Weg für mich? Und das kann man auch noch machen, wenn man 80 Jahre alt ist. Das muss man nicht machen, wenn man als Teenager gerade durchstartet. Was ist dein Weg für mich? Abraham war 80, da ging es erst richtig los. Kaleb, wir hatten das am Freitag. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele in der Bibel. 40 Jahre war, als sie nicht ins Land durften. Und dann ging nochmal 40 Jahre rum. Und dann wird er gesegnet mit dem schlimmsten Land, wo klar war, er muss kämpfen. Und er sagt, ich bin jetzt 80. Aber jetzt geht's erst richtig los. Ich fühle mich noch so wie vor 40 Jahren. Man ist nie zu alt, um von Gott einen Sternenhimmel gezeigt zu bekommen. Bittet Gott darum. Übrigens, so eine Vision ist immer dann erst richtig gut, wenn sie genauso wie bei Abraham 100 Nummern so groß ist, wenn du keine Ahnung hast, wie das überhaupt erreicht werden kann. Wir haben ja diese Vision für unsere Gemeinde und ich frage mich ernsthaft, ob das nicht wirklich zu klein ist. Das dreht sich um unsere Gemeinde und vieles von dem, was da drin steht, liegt noch vor uns. Aber vielleicht müssten wir eher darüber nachdenken, dass Gott was viel Größeres vorhat. Ich glaube, Gott will diesen Ort Gladenbach verändern. Was wäre denn, wenn die Vision wäre, dass wir irgendwann über den Marktplatz gehen in Gladenbach und mehr Leute treffen, die von Gott gerettet sind, als die, die nicht gerettet sind? Das wäre eine Vision. Lasst euch von Gott zeigen, was er für euch vorhat, was euer Sternenhimmel ist und schreibt es auf. Und wenn ihr dann wieder vergesst, was der Sternenhimmel ist, dann zieht es raus und lest es. Übrigens auch so ein Punkt ist, dieses Vorlesen, das können wir auch für andere tun. Man bekommt manchmal so eine Idee, dass man vielleicht dem einen oder anderen jetzt mal was Bestimmtes sagen sollte. Ich habe das mir vor einem Jahr, so hat das angefangen, Leute, von denen ich was lese, von denen ich höre, denen danach einfach mal eine Mail zu schreiben, zu sagen, wisst ihr was, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen so diesen Meldedrang haben, wenn uns irgendwas nicht passt. Und ich kann mir vorstellen, in der Position, in der du bist, in der sie sind, hört man das sehr oft, das, was nicht läuft. Ich wollte jetzt mal sagen, was läuft. Vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für das Buch, was Sie geschrieben haben. Es ist verrückt, was da zurückkommt. Menschen brauchen das. Auch Menschen, von denen wir glauben, dass sie mit beiden Beinen fest im Glauben stehen, müssen ab und zu mal hören, dass Gott eine Zusage für sie hat. Und wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Dieses Aufschreiben. Manchmal sind wir derjenige, der vorliest. Wenn ihr diesen Eindruck habt, ihr sollt das tun, probiert es mal aus. Das fühlt sich am Anfang echt komisch an. Was soll der denken, wenn er so eine Mail von mir kriegt? Macht das 2-3 Mal und ihr merkt, das kann eine Normalität bekommen. Und es ist nicht nur Mails, das ist auch, dass wir uns untereinander das sagen. Du, ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade den Eindruck, ich soll dir das und das sagen. Ich weiß nicht, was das mit dir macht und warum ich dir das sagen soll, aber ich soll es dir sagen. Das ist prophetisches Reden. Und wir sind alle dazu berufen, sowas zu tun. Das ist nichts, wo man irgendwie besonders geheiligt und eingesetzt werden muss. Das sollen wir alle tun. Punkt 3, warten. Warten. Das Härteste. Habakuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Kein schöner Vers. Wer will schon warten? Was hier steht ist, es gibt eine festgesetzte Zeit. Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt. Und Greg Grishel, das ist der Mann, der diese Reihe erfunden hat, der das Buch auch geschrieben hat. Übrigens, wer von euch nutzt denn diese YouVersion Bible App, ne? Die meisten von den Jüngeren. Das ist der Pastor aus der Gemeinde, die diese App erfunden hat. Das ist übrigens auch eine super Sache zum Mitschreiben in der Predigt. Markiert euch die Verse, schreibt da rein. Der sagt, wenn Gottes Zeit noch nicht da ist, kannst du es nicht erzwingen. Wenn Gottes Zeit aber reif ist, dann kannst du es nicht aufhalten. Wir gehen ja durch unser Leben und haben so eine Perspektive, vielleicht beruflich, vielleicht als Familie, wo man einen Plan hat, ich will irgendwann mal 5 Kinder haben, ein Haus, ich weiß es nicht, ich möchte den und den Job machen, das und das erleben. Und dann kommst du immer wieder an Stellen, wo du merkst, ich müsste jetzt, wenn ich da hinkomme, doch das und das tun. Und du fängst an zu arbeiten, zu tun, dich zu kümmern. Was dieser Vers sagt, ist, wenn Gott festgelegt hat, dass in deinem Leben irgendwas passiert, dann kannst du das nicht versauen. Dann nichts, was du tust, wird dafür sorgen, dass das, was Gott für dich vorbereitet hast, eintrifft. Nichts. Auf der anderen Seite, wenn du dir Dinge wünschst, die nicht zu Gottes Plan gehören, dann kannst du dir einen abarbeiten, wie du willst, du wirst es nicht hinkriegen. Gott sagt, ich habe die Zeit festgelegt dafür. Und es ist an dir zu warten. Und warten, so gar nichts tun können, zu wissen, dass Gott irgendwas gesagt hat, aber nicht zu sehen, dass sich irgendwas in die Richtung entwickelt, das ist Hardcore. Jeremy Foster, ein anderer Pastor, sagt, Gott hat uns nicht dazu aufgefordert, etwas zu verstehen, sondern er bittet uns darum, ihm zu vertrauen. Und das ist ganz oft so. Gott erklärt seinen Plan nicht bis ins Kleinste. Er sagt nur, das ist das Ziel. Vertraue mir, dass wir da hinkommen. Und dann sitzt du da und wartest und wirst 80 Jahre alt und hast immer noch kein Kind. Dann hast du alle Kredite aufgenommen, die gehen, und dann kommt die nächste Rechnung rein und du hast keine Ahnung, wie das gehen soll. Und Gott sagt, ich will dich versorgen. Aber du siehst nicht, wie er es tun will. Es geht um Glauben an der Stelle. Und Glauben ist ein Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Glauben und Warten ist Ausbildung. Der Name Habakuk, die Bedeutung des Namens Habakuk ist, zu kämpfen und zu umarmen. Zu kämpfen, zu ringen und zu umarmen. Und darum geht es hier. Die Dinge, die auch im Warten, die wir nicht begreifen, immer wieder zu Gott bringen. Die Predigt letzte Woche. Und gleichzeitig Gott zu umarmen und das anzunehmen. Und das ist ein Prozess. Das ist wie wenn wir ins Fitnessstudio gehen und Muskeln trainieren. Dein Muskel wird nur wachsen, wenn du an Grenzen gehst. Wenn du ihm sagst, ich erwarte jetzt mehr von dir. Wenn du einen Marathon laufen willst, musst du dafür trainieren. Das machst du nicht einfach so. Da musst du an deine Grenzen gehen. Und da fängst du an mit 3 Kilometern, 5, 10 und dann geht's weiter. Und du bringst deinen Körper an die Grenzen und zeigst ihm, es muss mehr sein. Da ist Widerstand da. Und beim nächsten Mal gehst du einen Schritt weiter. Und so ist das mit Glauben auch. Da ist Widerstand da. Du merkst, ich kann das so nicht einfach glauben. Aber ich will mich drauf einlassen. Und das ist so ein kleiner Schritt. Und dann tut Gott was. Und du merkst, hey, ich kann mich auf ihn verlassen. Das Verrückte ist, die nächste Herausforderung ist größer. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Wenn ich durch die Nummer durch bin, die nächste muss ja größer sein. Ich habe da echt Angst vor. Ich weiß aber auf der anderen Seite, das, was mir heute passiert, wenn mir das vor einem Jahr passiert wäre, dann wäre ich durchgedreht. Das ist ja das Schöne. Gott gibt uns nur das, was in dem Moment zu bewältigen ist. Und wenn ich wüsste, was in 3 Jahren ist, dann könnte ich das wahrscheinlich nicht fassen heute. Es geht um Ausbildung. Es geht darum, Grenzen zu verschieben. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du durchs Feuer gehst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Die erste Aussage in diesem Vers ist, es wird passieren. Das Wasser wird tief sein, es wird reißend sein und das Feuer wird heiß sein. Aber ich bin da. Das ist so ein Vers, der auf meiner Liste steht. Und den muss man sich ab und zu mal rausziehen. Ihr sitzt alle auf Stühlen, ne? Habt ihr euch jemals gefragt, dass das ein bisschen gefährlich sein könnte, sein ganzes Gewicht diesem Stuhl anzuvertrauen? Wer sagt euch denn, dass die Konstruktion funktioniert? Eure Erfahrung. Ihr habt da schon so oft drauf gesessen und wisst, es geht. Das Ding muss vier Beine haben und nicht ganz so kippeln und dann geht das. Und ihr habt irgendwann mal, haben eure Eltern euch gezeigt, dass das funktioniert, ihr habt es bei anderen gesehen und dann habt ihr selber diesem Stuhl vertraut, draufgesetzt und es ging. Und so ist das mit Glauben auch. Du erlebst was, du siehst, dass andere das erleben und damit durchkommen. Du siehst, dass Gott bei anderen was tut und dann probierst du es aus. Und Gott ist plötzlich doch da. Und dann kannst du lernen, ihm mehr Gewicht anzuvertrauen, dich ganz auf den Stuhl zu setzen. Wir probieren das aus und bekommen Routine. Und so ist das im Glauben. Und die Punkte, die für euch der Stuhl sind, auf dem ihr lernen müsst zu sitzen, die sind ganz unterschiedlich. Jeder hat so seine Themen. Und das Verrückte ist, wir kennen die Themen noch gar nicht so genau. Die zeigt uns Gott erst. Das kann auch so ein bisschen Angst machen. Aber wenn man so einfach durchs Leben geht, hat man ja den Eindruck, es ist alles okay. Ich hatte so als Teenager den Eindruck, wenn du Christ bist und dein Leben halbwegs vernünftig lebst, was soll da passieren? Ist doch alles gut. Ich hatte mich getäuscht. Was lernst du gerade? Was ist gerade das Thema, das dich beschäftigt? Und wenn du kein Thema hast, wenn du noch nicht weißt, wo Gott gerade an dir arbeitet, dann ist das vielleicht die nächste Frage. Was ist mein Thema? Spurgeon, dieser alte britische Prediger, damals einer der bekanntesten Prediger seiner Zeit, der sagt, wenn der Herr eine Person nach unten zieht, dann tut er es, um sie wieder aufzubauen. Wenn er das Herz einer Person bricht, dann um es neu zu machen. Der wusste ziemlich genau, wovon er spricht. Der hat härteste Depressionen erlebt, immer wieder, sein ganzes Leben lang. Der hat die tiefsinnigsten Predigten seiner Zeit gehalten. Der hat Menschen begeistert. Und wenn er da rausgegangen ist, hat er gekämpft. Aber in diesen Kämpfen hat er genau das erlebt. Gott zerbricht mich. Aber das hat einen Grund, er baut mich wieder auf. Und zwar zu was Neuem. Zu was Stärkeren, zu was Schönerem. Und er sagt auch noch, das ist es, was lebendiger Glaube bedeutet. Ein Glaube, der ohne alles auskommt. Ein Glaube, der nichts bekommt und damit zufrieden ist, weil er alles, was er braucht, in Gott findet. Glaube unter den schlimmsten vorzustellenden Bedingungen. Das ist es, wie die Gerechten leben sollen. Ohne alles auskommen. Wir erwarten so oft so viel von anderen Menschen, von dem, was um uns herum passiert. Was wäre, wenn wir unser ganzes Gewicht dem Stuhl Jesus Christus anvertrauen und uns nicht mehr an anderen Menschen anlehnen müssen und die mit Dingen belasten müssen, die sie eh nicht leisten können? Wie würde das unsere Beziehungen verändern? Wenn wir Menschen sehen, die uns beeindrucken, weil sie im Glauben so gefestigt erscheinen, so reif, so weise, dann sind das oft Menschen, die genau diese Stürme hinter sich haben. Dann sind das oft diese Pflanzen wie die Rechte. Der dicke Stängel, aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du die Narben. Wenn du genau hinguckst und die Geschichte, ich erlebe das immer wieder, ich folge so, in dieser Zeit heute kann man ja auf YouTube alles Mögliche hören und da gibt es richtig coole Pastoren, die richtig coole Predigten machen. Und immer wenn ich einen neuen entdecke, frage ich mich, was seine Geschichte ist. Wenn ich einen neuen entdecke, der mich beeindruckt, weiß ich, da muss irgendwas sein. Und dann folgst du dem mit Zeit und hörst seine Predigten und irgendwann erzählt er seine Geschichte. Und du erlebst, dass der genau da war und nur so predigen kann, weil er genau weiß, wovon er redet. Das ist die Lektion von Habakuk. Der Punkt, an dem uns nur noch Glauben bleibt, ist unerträglich. Das ist hart, aber es ist vermutlich das Beste, was uns passieren kann. Und Habakuk ist eine Einladung zu einer anderen Beziehung zu Gott. Zu einer anderen Art von Leben mit Gott. Und wir sind oft so darauf fixiert, das alles alleine zu machen. Das, was Habakuk hier beschreibt, ist, lasst euch darauf ein, das mit Gott zu tun. Redet mit Gott, hört zu, schreibt das auf und lernt im Warten zu reifen. Am Donnerstag lag ein weiterer Brief in meinem Briefkasten mit dem gleichen Briefkopf. Und ich lese euch nur den letzten Satz vor. Von der weiteren Rechtsverfolgung wird daher abgesehen. Und ich bitte Sie, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Der Insolvenzverwalter hat auf eine mindestens 50-50 Wette verzichtet, eine sechsstellige Summe zu erhalten, weil ihm irgendjemand gesagt hat, es geht nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist ein Wunder. Und das erleben wir, wenn der Stein auf uns liegt. Das ist das, was Habakuk erlebt. Echter Glaube. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für Habakuk. Ich danke dir für dieses Beispiel. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen, gerade dann. Gerade dann, wenn die Last so groß ist, dass wir keine Idee haben, wie es geht. Dass du dann durchscheinst. Ich danke dir, dass du uns entwickeln willst, dass du uns weiterbringen willst. Und ich danke dir für diesen Gedanken, den du über dieser Stadt hast, dass du Menschen retten willst. Und dass du uns gebrauchen willst dafür, das ist das Faszinierende, Herr. Du willst uns einsetzen, um diese Menschen zu erreichen und dafür willst du uns verändern. Und Menschen dürfen erkennen, dass wir so einen dicken Stängel haben wie die rechte Pflanze, weil du uns geformt hast. Und wir würden so gern gerade wachsen, Herr. Aber das ist nicht dein Weg, weil du genau weißt, was dabei rauskommt. Und das war nie dein Plan für uns. Ich danke dir, dass dein Plan für uns gut ist, dass dein Plan für uns ist, dass wir starken, festen Glauben haben. Und ich bitte dich das für jeden hier. Du kennst die Kämpfe, du kennst die Steine, die Hunde, die über uns trampeln, von jedem hier in diesem Raum. Du weißt, was ihn gerade umtreibt, was ihn quält. Und ich möchte dich bitten, dass er erleben kann, dass er sein Gewicht auf dich legen kann, dass er von dir alles erwarten kann. Ich möchte dich bitten, dass du durchbrichst im Leben jedes Einzelnen hier. Dass jeder erleben kann, dass du der Herr bist. Dass deine Macht unbegrenzt ist und dass deine Liebe auch unbegrenzt ist. Und dass der Stein, der für uns so aussieht, als geht die Welt zu Ende, deine Hand ist, die uns korrigiert und die den Stängel stärker machen will. Ich danke dir für dieses Bild, Herr. Ich danke dir für all das, was wir erleben, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch uns immer wieder gegenseitig daran zu erinnern, dass du da bist, dass du mächtig bist und dass dein Sternenhimmel unendlich ist. Amen.